Jo, liebe Geschwister, wir haben heute Nachmittag ein Thema auf der Tagesordnung stehen. Das geht natürlich jetzt noch mal ein bisschen in eine andere Richtung, als wir heute Vormittag unterwegs waren. Aber es gehört durchaus unter dieses Dach, das sich dreht, also wo es um die Fragestellungen geht, die zu tun haben mit einer Gemeindestrategie, also mit der Frage, wohin bewegen wir uns? Was halten wir für unverzichtbar? Worauf müssen wir reagieren? Ja, und da gehört das wirklich hin. Vielleicht muss ich mal heute noch was, ganz kleinen Satz ergänzen für heute, zum Thema heute Vormittag. Ich habe das nicht ausdrücklich gesagt, aber ich denke, es gehört zur Ordnung, das nochmal dazu zu sagen. Das hat natürlich eine Portion Subjektivität, was ich da dargestellt habe. Das heißt also, das ist mein Eindruck von bestimmten Dingen. Ja, es gibt dafür kein Index, kein Parameter, wo man sagen kann, daran macht sich das alles fest. Wenn hier jemand anders stünde, dann würde das wahrscheinlich möglicherweise die Grenzziehung ein bisschen anders vornehmen. Das heißt also, das erhebt nicht den Anspruch, dass das sozusagen über jede Kritik erhaben ist, sondern es gibt eher eine Einschätzung wieder, die ich selber getroffen habe, als dass ich etwa behaupten würde, genau so ist es. Ich habe es natürlich mit gewisser Überzeugung vorgetragen, durchaus, weil ich davon auch überzeugt bin, aber ich will das nochmal sagen, es ist hat eine Ebene der individuellen Einschätzung einer Situation. So, fangen wir mal an. Unaufgebbare Konstanten und notwendige Veränderungen in der Gemeindearbeit. Gestern Abend habe ich das schon mal kurz angedeutet. Wir erleben das im weitesten Sinn im christlichen Lager, dass man Dinge verändert, auch sehr grundlegend verändert, wo ich den Eindruck hätte, daran darf man nicht rumdrehen. Aber dass man auf der anderen Seite manche Dinge wieder schützt und kultiviert, wo ich sage, das könnte man aber ohne weiteres ändern. Und nun haben wir über uns zu befinden, über unsere Situation. Und ich möchte zunächst ein paar Bereiche darstellen. Also ich erzähle mal kurz, was ich mache. Ich will ein paar Bereiche, vier Linien zeigen, wo ich meine, hier haben wir starke Gründe, sehr konservativ zu sein, sehr beharrlich, sehr unnachgiebig. Und in einem zweiten größeren Block möchte ich gerne ein paar Bereiche nennen, von denen ich meine, hier erleben wir Veränderungen in unserer Gesellschaft, die werden wir auf Dauer nicht ignorieren können. Und wir müssen an bestimmten Stellen fragen, wie reagieren wir darauf? Was tun wir, um bestimmte Phänomene, die uns begegnen, angemessen aufzugreifen? So, das hatte ich gestern Abend schon mal zitiert, Daniel Herrmann. Unsere Gemeinden brauchen eine permanente Evolution. Wenn sie fehlt, gibt es eines Tages eine Revolution, dann gibt es Tode. Wir wollen das vermeiden und deshalb sozusagen einfach auf der einen Seite an der Schrift sein und auf der anderen Seite mitten in dieser Welt leben. Ich beginne mit einem Bibeltext aus dem 1. Korintherbrief Kapitel 3 mit zwei Versen. Und zwar, ich lese mal einen etwas größeren Zusammenhang. Das ist natürlich nur ein Ausschnitt aus einem Gedankengang, der ein bisschen länger ist. Ich setze mal ein bei 1. Korinther 3, Vers 6. Ich habe gepflanzt, schreibt Paulus. Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. So ist weder der, der pflanzt etwas, noch der, der begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Der aber pflanzt und der begießt sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit. Denn Gottes Mitarbeiter sind wir, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf. Jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Und ihr seht vielleicht, es ist geteilt in zwei Blöcke. Rechts habe ich angeschrieben, es gibt Dinge, die sind konstant. Paulus kann sagen, ich habe eine Grundlage gelegt. Für die sind wir nicht verantwortlich. Und wenn wir in dem Zusammenhang noch ein bisschen weiterlesen würden, dann merken wir, also Paulus versteht sich nicht als sozusagen das letzte Fundament, sondern er gründet sich wiederum auf Christus, Vers 11. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Also er sagt auch nicht, ich bin das Fundament der Kirche, sondern er schiebt den Herrn davor und sagt, der hat das Fundament gelegt. Aber Paulus hat es verkündigt und in das Land getragen. Also, diese Grundlage ist gelegt, sie ist nicht ergänzungsbedürftig, sie ist einfach stabil und wir müssen einfach fragen, was ist denn da gelegt? Und das sind die Dinge, die offenbart sind, die mit Heil, mit Gemeindekonstruktion und was weiß ich zu tun haben, mit Ethik, mit Lebensregeln, mit Perspektive bis in die Ewigkeit. Das ist alles fest. Wir haben nichts mehr zu erfinden in dieser Hinsicht, sondern wir gucken, machen nur die Augen auf und lesen, was steht geschrieben. So, und nun sagt er, also das ist konstant. Das heißt also, da werden wir Dinge genauso sagen müssen, was weiß ich, wie Martin Luther vor 500 Jahren und andere fromme Leute irgendwo in der Kirchengeschichte. Und dann die andere Hälfte. Ein anderer aber baut darauf, und nun diese Aufforderung, jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Das heißt also, wenn ich irgendwo anfangen würde, eine Gemeinde zu gründen, dann müsste ich überlegen, wie machen wir denn das jetzt? Wie fangen wir an? Wie konstruieren wir die ganze Geschichte? Was singen wir? Wie setzen wir uns? In welchen Raum gehen wir? Und das sind also alles Dinge, die sind variabel. Und die haben sich in der Geschichte durchaus verändert. Und sie sind in Afrika anders als in Deutschland. Und bei den Eskimos wieder anders. Es ist immer die gleiche Grundlage. Aber die Schrift hütet sich, Detailvorschriften zu erlassen, wie das sozusagen im Einzelnen funktioniert. Und das sind die Dinge, die wir zu verantworten haben. Seht zu, wie ihr darauf baut, wie ihr darauf baut. Paulus sagt nicht mal, und guckt genau hin, wie wir das machen. Sagt, ihr seid alt genug, ihr könnt das rauskriegen. Seht zu, wie ihr darauf baut. Und das heißt, es gibt in jeder sozusagen Gemeindegeschichte Dinge, die wir nur ablesen und versuchen zu verstehen und setzen sie um. Und es gibt andere, über die wir nachdenken und sagen, wie machen wir das? Keine Offenbarung in der Schrift liegt vor, sondern wir müssen das selber überlegen, wie wir Dinge gestalten. Also, das ist zunächst mal eine völlig normale Sache, ja, dass wir unterscheiden müssen zwischen Konstanten und Variablen im Gemeindeleben. So, nun werden wir vier Folien angucken, auf denen jeweils solche Konstanten stehen, die unaufgebbar sind. Ich habe, also wenn man vor sowas sitzt, dann überlegt man ja nur, wie baue ich sowas überhaupt auf? So, dann benutzt man wieder mal die Löschtaste und sagt, nee, alles Quark. Fängst doch mal von vorne an. Ich habe also so ein paar Kategorien sortiert, von denen ich meine, das sind also große Pakete. Es sind jetzt nicht Einzelaussagen, das vertreten wir, das ist kein Glaubensbekenntnis, sondern es sind eher, sozusagen, es ist ein breiter Blick, wo wir sagen, das gehört zu den nicht verhandelbaren Dingen. Das ist das Erste. Bibeltreue. Und nun habe ich jedes Mal, das ist also jetzt ein bisschen mehr Stoff, ich werde wahrscheinlich nicht über alles mit endloser Hingabe reden. Es kann sein, dass ich das einfach mal ein Wort überspringe oder gar nicht erwähne. Aber zunächst mal, links, Konstante, also da ist das, was hier oben steht, kurz erklärt. So, und nun, über Dinge muss man nur dann besonders intensiv reden, wenn sie gefährdet sind. Ja, wenn sowieso alles klar ist, muss man nicht ständig drüber reden. Und deshalb beschreibe ich kurz, wo denn die Bedrohung liegt, ja, von innen, also aus der Kirche, von, möglicherweise von uns selber heraus und von außen. Und rechts einfach mal noch ein paar Anregungen, wo ich sage, nur das ist irgendwie naheliegend, das sollte man machen. Also das ist vielleicht nicht für jeden Menschen gleich interessant, aber wer sich Gedanken machen muss, wohin geht denn die Reise einer Gemeinde, sind das durchaus Überlegungen, über die muss man sich verständigen. Also erster Punkt, unaufgehbar Bibeltreue. Das heißt links, dass wir dieses Buch als irrtumslose, abgeschlossene Offenbarung verstehen. Ohne Fehler, ohne Irrtum und auch treu in der Überlieferung. Gott hat darüber gewacht. Die Nuancen, die es irgendwie gibt in der Überlieferungstradition, die sind üblicherweise auf der Ebene von Buchstaben und Worten. Substanziell ist das üblicherweise bis vielleicht auf ein paar ganz kleine Psalmpassagen vollkommen vertrauenswürdig. Reden müssen wir über diesen Punkt, weil sich Dinge verändert haben. Das, was ich hier links beschrieben habe, war für 1700 Jahre Kirchengeschichte wenig diskutabel. Das stand einfach fest. So ist das ist dieses Dokument. Aber es begann im 18. Jahrhundert einzelne Ansätze, 17. Jahrhundert, dass Leute an diesem Buch also den Verdacht geäußert haben, naja, irgendwas stimmt nicht. Und zwar, ich erzähle einfach mal ein Beispiel. Es waren dummerweise vorwiegend deutsche Theologen, die Gleise gelegt haben. Deshalb steht hier auch, es ist eine Gefährdung von innen. Die historisch-kritische Theologie ist weder von Nationalsozialismus noch von der Weimarer Republik noch von der DDR etwa installiert worden, sondern aus der Kirche heraus. Es waren vorwiegend deutsche Theologen, die diese Art von Theologie entwickelt haben. Und es begann etwa folgendermaßen. Ein Heidelberger, evangelischer Theologe, Bernward Widder, mit zwei weichen D geschrieben, Bernward Widder, schreibt einen Genesis-Kommentar, und also zum ersten Buch Mose einen Kommentar, und merkt natürlich den ersten beiden Kapiteln, dass zwei Texte zum Teil parallel Einzelheiten der Schöpfung berichten. Und er sagt, er beobachtet das, möchte gerne mal unterscheiden zwischen Beobachtung und Deutung. Und dann sagt er, das sind zwei Schöpfungsberichte, die einfach nebeneinander gestellt sind. Man kann vermuten, dass die von zwei verschiedenen Verfassern stammen. Das wiederum stellt die einheitliche Verfasserschaft durch Mose in Frage. Er denkt das nicht nur vor sich hin, sondern er schreibt die Vermutung, Mose ist nicht von Mose, wenigstens teilweise nicht. So, und dann kamen andere, die haben also mehr Unterstellungen, mehr Vermutungen in dieser Hinsicht geäußert. Ja, heute, wenn also irgendwer von unseren Kindern seine Kinder im Religionsunterricht hat, die werden mit Selbstverständlichkeit, also das ist jedenfalls der Normalfall, die Ausdrücke hören, erster und zweiter Schöpfungsbericht. Als sei das sozusagen Texte von völlig verschiedenen Verfassern. Das ist sozusagen die Geschichte, die Entstehungsgeschichte der Quellenscheidungstheorie. Also man fragt, also aus welchen Quellen hat denn ein Mensch, der unter dem Decknamen von Mose geschrieben hat, sozusagen seine Texte zusammengepuzzelt und daraus das erste Buch Mose gemacht. Das ist historisch-kritische Theologie. Heute will sie vor allem eine wissenschaftliche Disziplin sein, und das ist ja nun kein Geheimnis. Alles, was wissenschaftlich ist, kann mit Transzendenz überhaupt nichts anfangen. Oder auch die Frage, ob dieses Buch Offenbarung ist, ist wissenschaftlich nicht behandelbar. Und deshalb behandelt sie dieses Buch wie jedes andere antike Dokument auch, ja, wie, was weiß ich, irgendein Homer von Homer oder von genau, also mit den gleichen Werkzeugen, wie man solche antike Literatur anguckt, wird also auch die Bibel gefiltert und gesichtet. Und das heißt, sie geht also an das Buch nicht heran, als ein Dokument, das die Überschrift hat, es ist Offenbarung, sondern man geht heran und sagt, es ist ein Buch, das behandelt wie jedes andere, und wir pflücken uns raus, was uns gefällt. Oder man kann noch so eine Formulierung hören, wir reden darüber und es wird uns zum Wort Gottes. Das Doofe ist, die ganze Sache kommt ja nicht dumm daher. Sie kommt als eine intellektuelle Straßenwalze. Wir haben ein paar Leute in unserer Gemeinde, 3 oder gar 4, die Theologie fürs Lehramt studieren. Also 3 sind fertig davon. Die durchlaufen alle, man kann überhaupt nicht anders studieren, diese Art von Bibelbetrachtung. Und es gibt viele Eltern, die schicken ihre Kinder in Religionsunterricht, weil sie den Eindruck haben, da hören sie wenigstens was Gescheites. Sie werden nicht viel Gescheites hören, üblicherweise. Sie werden hören, dass der Schöpfungsbericht eine Legende ist. Dass Adam und Eva keine historischen Gestalten waren. Dass der Sündenfall höchstens ein Typus ist und keine wahrhaftige Geschichte. Dass möglicherweise, wer von den jungen Leuten besucht eine Religion? Jetzt frage ich mal, was habt ihr gehört, wann, also das ist mehr die oberen Stufen, wann sind die Bücher, wann ist die Tora entstanden, also 1., 2., 3., 4. Buch Mose? Habt ihr eine Vermutung, wann das geschrieben ist? Was ist so die gängige Theorie? Das Ziel von Religionsunterricht ist, gesprächsfähig zu werden zum Thema Religion. Also er hat nicht das Ziel, biblische Geschichte zu vermitteln, sondern den Eindruck zu vermitteln, ich kann bei dem Thema mitreden. Also wenn er schon ab und zu mal redet, dann ist das Ziel erreicht. Also, das heißt, ich will das einfach mal, oder weiß jemand, was so die gängige Theorie ist, wann die Bücher Mose geschrieben worden sind? Nach dem Exil oder auch im Exil? Also man geht davon aus und sagt, die Priesterkaste musste im babylonischen Exil zum Erhalt sozusagen einer Identität, eine eigene Vorgeschichte erfinden und hat das geschrieben, was wir heute als 1., 2., 3., 4. Buch Mose haben. Also man spricht ihm komplett einen historischen Wahrheitsgehalt ab. Das ist gängige Theologie. Jeder Pfarrer, der in Deutschland Theologie studiert, und da muss universitäre Theologie studieren, hört das, nichts anderes. Einer unserer Jungs, das war eine ziemlich starke Fraktion in der Klasse, die haben im Reli-Unterricht Thema Schöpfungsbericht sich mal zusammengetan und haben also mit aller ihrer Geisteskraft dafür argumentiert, dass man doch auch den Text, so wie er dasteht, als 6 Tage Schöpfung verstehen kann. Der Redelehrer hört sich das an und sagt, sowas habe ich noch nie gehört. dass jemand so eine Idee vertritt. Völlig absurd. Also, ich könnte mit viel Verärgerung mich da lange auslassen, aber ich werde das jetzt abkürzen. Es gibt jedenfalls gute Gründe. Erstens, als Eltern, die Kinder im Rallye-Unterricht hier haben, ab und zu mal hinzuhören. Was wird euch denn erzählt? Wisst ihr, wenn das paar Jahre lang mit einer gewissen Systematik, jeder Lehrer erzählt das wieder, das hinterlässt auch eine Spur des Misstrauens gegenüber dem Text. Und ich halte es inzwischen für gescheiter, Kinder in Ethik zu schicken, da weißt du wenigstens, es ist nicht prinzipiell christlich. Also historisch-kritische Theologie. Und damit ihr das also auch gut sehen könnt, wir vertreten mit dem, was ich hier links geschrieben habe, eine absolute Minderheitenposition. Eine wirkliche Minderheitenposition. Auch die Freikirchen haben sich, jedenfalls was die Ausbildungslinie angeht, durchgehend davon entfernt, von dieser Grundhaltung. Keine der freikirchlichen Ausbildungsstätten gehört zur Konferenz bibeltreuer Ausbildungsstätten. Keine einzige. Elztal nicht, Reutlingen von den Methodisten nicht, Ebersbach von den freien evangelischen Gemeinden nicht, sind alle liberal. Die Herrnhuter Brüdergemeinde sowieso nicht, schon längst, die sind die ersten, die weg waren. Keine der Freikirchen ist noch auf diesem Kurs. Das heißt nicht, dass alle Pfarrer das vertreten oder alle Prediger. Ja? Es gibt genug, also ich habe das von einem gehört, der in Elstal studiert, der sagt, wir sind eine kleine Fraktion von Fundis. Ja, die sitzen ein bisschen in der Ecke und sind wie Aussätzige in einer Mehrheit. Aber es gibt auch die anderen noch. Ja? Aber die sind nicht die Kultur bestimmen. So, also es ist eine Art von Gefährdung. Gesetzlichkeit haben wir heute Vormittag ausführlich erörtert, da rede ich jetzt nicht drüber. Und eine ganz komische Geschichte ist auch Erfahrungstheologie. Dinge, die hier, ich will mal ein Beispiel sagen. Es gibt doch eindeutig Texte im Neuen Testament, die von einer bestimmten Geschlechterdifferenzierung sprechen, also bestimmte Aufgaben, die für Männer und für Frauen gedacht sind. Das ist ja kein Geheimnis. So, nun höre ich jemand in einer Methodistengemeinde in Kirchberg sagen, wir haben seit einiger Zeit eine Pastorin, das geht auch, die kann ordentlich predigen. Wo sozusagen, also die Gemeinde fliegt nicht sofort auseinander, wirklich muss es richtig sein. Das ist eine Erfahrungstheologie. Ja, dass man sagt, es steht zwar da, aber es geht auch so. Und folglich machen wir das auch so. Also, man probiert irgendwas und wenn nicht sozusagen alles schief geht, zieht man daraus zum Schluss, es muss offenbar richtig sein. Gefährdung von außen. Natürlich Ideologie, Philosophie, Wissenschaft. Ja, muss ich jetzt nicht groß erörtern. Also aus dieser Ecke kommen viele Angriffe auf Bibeltreue. Vielleicht einen Hinweis, ohne über Einzelheiten zu reden. Im Epheserbrief, Kapitel 6, lesen wir ja diese Passage von der Waffenrüstung. Und es gibt dazu ein kleines Vorwort, 2-3 Verse lang. Und ich weiß nicht genau, Vers 12 könnte das sein, wird dort etwas ausführlicher beschrieben. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern. Und dann kommt eine richtige Aufzählung. Nun kann man ja sagen, es gibt doch nur einen Teufel. Warum ist denn die Liste so lang? Gegen die Mächte der Welt, der Weltbeherrscher und was weiß ich, was da alles noch steht. Ich glaube, dass es dort natürlich nur um einen Satan geht, aber um unterschiedliche Wirkungsweisen, Wirkungsebenen. Und dann steht da auch die Formulierung, dass es Geistesmächte der Bosheit sind, Geistesmächte. Und das heißt, Wir müssen durchaus auch mit aggressivem Widerstand rechnen aus der Welt des Denkens, der Geisteswissenschaften. Es gibt eben nicht bloß einen militanten Widerstand, sondern es gibt auch einen intellektuellen. Und der ist, wenn man einfach mal die Geschichte ansieht, der schlimmere. Und Ideologie, Philosophie, Wissenschaft, übrigens auch die historisch-kritische Theologie, gehört alles in die Ebene der Geisteswissenschaft. Und die Schäden, die von da aus auf die Kirche gehen, sind schlimmer als alle Christenverfolgungen zusammen. So, was machen wir hier? Also, wenn jemand was dazulernen will, ein bisschen intensiver was lernen will, genau hingucken, wo schicken wir einen Menschen hin. Und wenn jemand eine Ausbildung fürs Lehramt macht, weil er also den Wunsch hat, Religion in einer besseren Form Schülern mitzugeben, ich halte das für durchaus unterstützenswürdig. Aber wir sollten das nicht zu blauäugig angucken, denn durchlaufen die Mühle dieser historisch-gottkritischen Theologie. Und die müssen sie irgendwie verinnerlichen, verarbeiten. Sie müssen darüber reden und schreiben, ohne sie zu glauben. Und das ist gar nicht so ganz einfach. Das heißt, also ohne eine gewisse Begleitung kann man das fast niemand zumuten. Ich habe hier drin die Frage stehen, sind wir eine Bibelbewegung? Es ist unsere eigene Geschichte ist nicht nur von Höhepunkten gekennzeichnet. Es gibt auch manche Dinge, die sind korrekturbedürftig gewesen. Aber das gehört zu den Schätzen der Brüderbewegung, dass sie eine Liebe zur Schrift hatte und eine große Achtung vor der Schrift. Und ich glaube, solange das besteht, gibt es immer Hoffnung. Selbst wenn man sich irgendwo verfahren hat, irgendwo einseitig geworden ist, sich vielleicht auch in der Hermeneutik irgendwie ein paar Prinzipien zurechtgelegt hat, über die man nochmal nachdenken muss. Solange die Schrift diesen hohen Stellenwert hat, gibt es immer Hoffnung. Habe ich ganz große Zuversicht. Ja, und natürlich auch die Verteidigung und Begründung bibeltreuer Position. Das erfordert manchmal viel Geist. Ja, nicht alles, was bibeltreu ist, ist ja immer einfach. Sondern es braucht manchmal sehr viel Scharfsinn und Geradlinigkeit, bestimmte Positionen, die wir vertreten, auch zu begründen und gegen andere zu verteidigen. Also konstante, einfach dieser, man muss nicht jedes Detail sich merken, aber einfach diese Grundhaltung, die sagt, wir verstehen Gottes Wort als normativ, als Offenbarung. Und es kann natürlich sein, dass ein wacher Geist, wenn er dieses Buch liest, auf bestimmte Schwierigkeiten stößt. Meinetwegen, man liest in den Geschichtsbüchern, wo manches parallel berichtet wird, meinetwegen unterschiedliche Zahlenangaben bei dem gleichen Kampf. Gibt es also solche Stellen. Oder man stößt auf eine andere Differenz, wo man den Eindruck hat, also habe ich das nicht schon mal anders gelesen? Es gibt einfach solche Punkte. Und wir müssen uns bemühen, sie zu lösen und Erklärungen zu finden, die dieses Prinzip nicht verletzen. Und wenn ich es nicht finde, wenn ich also einfach an einem Text bin, sagt es, er ist mir dunkel, ich kann ihn nicht erklären, dann wollen wir zunächst mal die Bescheidenheit haben und sagen, ich verstehe es nicht. Mein Kopf ist zu klein. Ich kriege es nicht hin, ich weiß zu wenig. Als dass wir den Text misstrauen und sagen, wahrscheinlich alles falsch oder wie auch immer. Ja, also ich würde mich hüten, sozusagen Misstrauen im Blick auf den Text zu sagen. Ich habe in meinem Leben eine interessante kleine Episode, ich erzähle es dir mal. Wilfried Böttcher, ich denke, die Eltern kennen ihn alle noch, aus Lengenfeld. Wir waren vor einer Konferenz in Rembesgrün und ich habe in der Stelle mal einen Satz gesagt, bisschen eine Andeutung, dass ich zwischen einer Textpassage und einer anderen, die in der Nähe steht, irgendwo eine Schwierigkeit sehe, das zu harmonisieren. Ich weiß nicht mal, um was es ging. Jedenfalls in der Pause kommt der Wilfried, klopft mir auf die Schulter, was ein kleiner Kerl, und sagt, der Text ist nie das Problem. War er fertig mit seiner Rede. Ich wusste schon, was er meint. Und er hat recht. Der Text ist nicht das Problem. Wenn wir es nicht verstehen, dann muss man das mal aushalten und noch ein bisschen anstehen lassen. Das Problem ist unser kleiner Kopf. So, zweite Ebene, die wir bewachen müssen, ist die der Lehre. Nun ist das ein großes Feld. Ein großes Feld. Ich habe mal ein paar hergeschrieben, ja, also so ein paar Bausteine einer Dogmatik. Lehre vom Menschen, von Gott, von der Erlösung, von der Gemeinde, von den letzten Dingen. Vieles, 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 vieles. Und wir tun gut daran, sie zu lehren, wirklich auch systematisch zu lehren. Wir haben bei uns in Kirchberg seit 4 Jahren vielleicht so eine Reihe, wir nennen das, was wir glauben. Also eine richtige Dogmatik, hat jeder einen Ordner mit einer richtigen Registratur, und wir haben das eben sortiert nach verschiedenen Themenbereichen. Samstagabend machen wir das, nicht sehr häufig, vielleicht 5-mal im Jahr. Und da geht es richtig um einen dogmatischen Bereich. Und dann kann man das abheften und hat am Ende ein bisschen eine Übersicht, was wir glauben. Also sozusagen die großen Bausteine sind, was unserer Überzeugung entspricht. So, Gefährdung von innen, ja. Überbetonung einzelner Lehren. Also einzelne Sachen werden x-mal thematisiert und andere fallen einfach unter den Tisch. Also gerade in einer Bewegung, wo es keine Vorschrift gibt, über was gepredigt wird. Also wo wir, üblicherweise machen wir es ja so, dass wir, dass die Textwahl frei ist, passiert es relativ leicht, dass ganze Bereiche ausgeblendet bleiben. Um das ein bisschen zu minimieren, predigen wir gelegentlich durch ein neutestamentliches Buch, durch einen Brief. Verteilen einfach Aufgaben, Text für Text geht das innerhalb einer Zeit durch. Damit wir nicht bloß Lieblingstexte und Lieblingsverse raussuchen, mit denen man sich sowieso schon auskennt seit 30 Jahren, sondern auch genötigt ist, über Texte zu predigen, die man aus freien Stücken wahrscheinlich nicht suchen würde. Also einfach ein Zwang zu einer Breite. Und ich habe auch hier geschrieben, es genügt nicht zu beschreiben, wogegen sie sind, welche Lehren wir nicht vertreten. Das kann man relativ kurz halten. Wir brauchen viel mehr Zeit, einfach darzulegen, was glauben wir. Und dann sortiert sich automatisch auch manches, was wir nicht glauben. Ja, und dann habe ich hier einen knappen Satz stehen, der ist schon ein bisschen eine Herausforderung, der da. Nicht nur Ergebnisse weitergeben, sondern auch ihre Herleitung. Also, wir haben manche Lehren, die wir, die sich gründen auf eine lange Kette von Gedankengängen. Nehmen wir einfach mal ein paar Beispiele. Also die Lehre von Gott, ja, dass wir von Gott als einem dreieinigen Gott sprechen, das ist eine Formulierung, die findet sich so nirgends in der Schrift. Und sie ist eine komplizierte Konstruktion. Aber wir können nicht ganz simpel von Gott reden, wie die Zeugen Jehovas etwa. Ja, da ist der Heilige Geist einfach eine Kraft, wie der Strom in der Steckdose. Und Jesus ist ein Mensch und Gott ist Gott. So, haben sie sortiert. Alles ganz einfach. Aber es wird der Schrift nicht gerecht. Der Sohn ist Gott. Und der Geist hat auch Attribute, die kann man nur für Gott gelten lassen. Also wie kommen wir zu so einer Lehre, dass wir von einem Gott als einem dreieinigen Gott sprechen, und aber nicht von drei Göttern, sondern von einem Gott, der sich auf dreierlei Weise offenbart. Also die Lehre, diese Aussage, eine Lehre von der Trinität, ist eine Ergebnisformulierung, die eigentlich eine ganz lange Vorgeschichte hat. Da muss viel erzählt werden und begründet werden, wieso wir dazu kommen. Haben die großen Väter der Kirchengeschichte ein paar Jahrhunderte gebraucht, christologische Streitigkeiten. Da hat man lange gerungen an dieser Frage. Und es ist zu wenig, wenn wir nur den Ergebnissatz sagen. Oder ich will noch ein Beispiel sagen. Aus dem Feld der Endzeitlehren. Also Stichwort Entrückung. Es ist eine Lehre, die sich sozusagen mit einzelnen Bibelstellen gar nicht so leicht belegen lässt. Es steht im Hintergrund ein ganzes Gedankengebäude, aus dem das mehr oder weniger sich ableitet. Also man kann, es ist häufig zu wenig, wenn ich sozusagen nur den Schlusssatz sage und vielleicht nicht mal kenne, wie man überhaupt dazu kommt. Es ist nämlich so, wer die Herleitung nicht kennt, der wird oft besonders militant für die Ergebnisse kämpfen. Wer die Herleitung kennt, der weiß manchmal, wie schwierig manche Dinge sind. Und dass bei einer Weichenstellung an einer Stelle man Dinge auch möglicherweise anders, zu einem anderen Ergebnis kommt. Am wenigsten Nachsicht gibt es oft dort, wo wenig Kenntnis ist. So, Gefährdung von außen, gesellschaftliche Toleranzforderung, das ist vielleicht der größte Popanz, mit dem wir es zu tun haben. Oder auch der Druck, der von anderen Christen ausgeht. Ich kenne das noch aus der DDR-Zeit. Wir waren in unserer Klasse 4 Jungs, die nicht in den Pionieren und dann auch nicht in der FDJ waren. Und es waren ein paar Mädchen, auch aus christlichem Elternhaus, die haben alles mitgemacht. Und die Lehrer haben immer gesagt, seht mal, bei denen geht's doch auch. Was habt ihr euch so? Ja, wo es gibt einen Druck, der ist manchmal durch Christen verursacht, die sozusagen den Tendenzen der Gesellschaft hinterherschleichen. Und man muss nur mal entsprechende Zeitungen lesen, auch christliche Zeitungen. Ich weiß nicht, wer die, schon mal die Gemeinde in Händen hat, von Baptistenbund. Da wird man Ansichten treffen, die sind von dem, was wir üblicherweise lehren, ziemlich weit entfernt. Also es gibt da durchaus einen Druck, der ausgeht. Momentan große Debatte, Homosexualität. Und man kann beobachten, wie eine Kirche nach der anderen einknickt und hinterher schleicht. Wenn man auf die Internetseite der Methodisten guckt, wird sagen, wir haben das folgenden Satz etwa finden, in dieser Hinsicht gibt es keine Festlegung. Ja, das heißt also, man ist dabei, die Positionen aufzugeben. Evangelische Landeskirche in Sachsen, voriges Jahr, brauche ich auch keine großen Reden zu halten. So, was tun? Predigt kann Lehre nicht ersetzen. Also, das meine ich wirklich. Predigt hat irgendwie stärker das Anliegen von einem Text, ihn zu erklären und auch in die Situation des Lebens hineinzusprechen. Deshalb brauchen wir durchaus andere Ebenen, wo wir möglichst grundlegende Wahrheiten vermitteln. Da ist die Bibelstunde ein geeigneter Ort, Bibelgespräch, wo man auch Schritt für Schritt durch ein ganzes biblisches Buch geht. Gibt auch andere Dinge, aber wenn ein Mensch nichts anderes hat als Predigt hören, ja, das ist sozusagen, das sind alles nur einzelne Impulse, die man im Laufe eines Jahres aufnimmt. Die sind gut und richtig, aber es fehlt sozusagen die Wirbelsäule, ja, an der das alles aufgehängt ist. Und deshalb macht es Sinn, wenn wir als Gemeinde irgendeine Form haben, wo wir möglichst breite Lehrbasis haben, die auch eine innere Ordnung hat. Ich habe hier geschrieben, systematisch lehren, also dass alle Themen irgendwann mal vorkommen. Und Epheser 4, alle sollen mündige Christen werden. So, nun, wir sind in Kirchberg, 160 Geschwister, plus Kinder und Jugend. Und ich weiß sehr wohl, wie schwierig das ist. Es gibt einen Dunstkreis von Leuten, die kannst du gar nicht richtig fassen. Da kannst du dich schon freuen, wenn die Sonntag mal auftauchen. Also das alle ist mir eine Zumutung, aber offenbar, das steht so in Epheser 4. Ich bin schon innerlich sehr zufrieden, wenn wir 2/3 einigermaßen in der Spur haben. So ist es einfach. So, nächste Bereich. Also ich bin im Prinzip schon wieder weg. Ne? Also ihr habt gemerkt, es sind einfach so ganz große Pakete. Schriftfrage, Lehrfrage. Was ich jetzt geschrieben habe, Ethik, ist eigentlich ein Teil der Lehre. Das gehört natürlich in die Kategorie Lehre. Aber weil das ein auch in der Lebenspraxis, in unserer Biografie, ein ganz und gar eigenständiger großer Bereich ist, habe ich ihm eine eigene Seite gewidmet, eine eigene Folie. Und wir stoßen natürlich auf viele Fragen. Ich werde auch mich auch viele Stichworte, ja, die hier draufstehen, die wären ein schöner Anlass, einfach um so ein bisschen eine Tiefenbohrung zu machen, aber geht heute nicht. Also ich lese mal vor die Konstante links. Hab's gleich hergeschrieben, Ethik ist Teil der Lehre, meint aber hier das praktische Christsein. So, nun will ich gerne mal das Stichwort Ethik in zwei große Gruppen gliedern. Es gibt auf der einen Seite den Bereich der Ordnungen. Wer ein Bibelprogramm hat und gibt in die Suchfunktion diese Begriffskombination Gebote und Ordnungen ein, wird üblicherweise zwischen 30 und 40 Treffern finden. Das heißt, 30 bis 40 Mal kommt diese Begriffskombination vor, deine Gebote und Ordnungen. So, die Preisfrage ist, sind das einfach Synonyme? Sind das zwei verschiedene Worte, die einfach die gleiche Sache meinen? Oder sind das auch zwei verschiedene Sachen? Und ich bin sehr wild entschlossen und der Überzeugung, es sind zwei ganz verschiedene Kategorien. Gebote und Ordnungen sind zwei verschiedene Dinge. Also, Ordnung, ich habe mir ein paar Begriffe hingetrieben, Staat, Familie, Gemeinde. Also es gibt Dinge, die sind nicht geboten, aber sie sind selbstverständlich. Also, es gibt keinen Satz, der in der Schrift heißt, du sollst heiraten. Aber die Ehe ist eine Ordnung. Sie ist einfach selbstverständlich, sie ist die übliche Lebensform. Gebote haben in der Regel die Funktion, Ordnungen zu schützen. Also, du sollst nicht Ehe brechen, ist ein Gebot, das die Ordnung der Ehe schützt. Die Ordnung ist das Übergeordnete. Das Gebot hat sozusagen eine Funktion, die Ordnung zu schützen. Aber Ordnungen kann man auch verletzen. Man kann nicht nur gegen Gebote verstoßen, sondern auch gegen Ordnungen. Indem man als Mann sich mit einem Mann zusammentut. Ist ein Verstoß gegen eine Ordnung. So, also die großen Pakete, ja, da. Gebote, Ordnung, da habe ich noch ein anderes Wort hier stehen. Tugenden. Ehrlichkeit, Treue, Genügsamkeit. Und vieles andere. Also als Tugenden gelten handlungsleitende Motive. Also ich habe in meinem Inneren einen Index, einen Maßstab, der stark genug ist, meine Handlungen zu leiten. Also eine Tugend ist keine Eigenschaft, die ich für richtig halte, sondern von der ich sprechen kann, wenn ich sie verwirkliche. Also die Tugend der Pünktlichkeit habe ich nicht dann, wenn ich Pünktlichkeit für richtig halte, sondern wenn ich pünktlich bin. Das ist nochmal ein Unterschied, ne? Und so weiter. Also Tugend, handlungsleitende Motive. So, Gefährdung von innen. Oh ja. Die Häufigkeit ethischer Sünden hebelt die Ethikgrundsätze in den Gemeinden aus. Mir sagt an einer Stelle ein Ältester, wir wollen überhaupt nicht wissen, was unsere jungen Leute machen. Wenn wir das wüssten, müssen wir uns ja Gedanken machen, müssen mit ihnen reden. Wir wollen es gar nicht erst wissen. Und dahinter steckt sozusagen der Frust, die leben alle anders. Die schlafen schon längst miteinander, ehe sie verheiratet sind. Und wir wollen das gar nicht wissen. Und da habe ich schon den Eindruck, dass das kann irgendwie die Freude an einer an biblischen, ethischen Rahmenvorgaben stark bremsen. Dass man, wenn man den Eindruck hat, wir kämpfen hier gegen Windmühlenflügel und wir sind immer auf der kürzeren Seite. Das kann durchaus, es ist nicht regelhaft, jedenfalls in unseren Gemeinden. In vielen Freikirchen durchaus. Und von außen ist natürlich dieser verrückte ethische Pluralismus eine enorme Zumutung. Diese Idee, dass alles, was nicht gerade unter das Strafrecht fällt, parallel gleichwertig gut ist. Und die Schrift sagt eindeutig, es gibt Grenzen zwischen richtig und falsch, zwischen Sünde und Nichtsünde. Das aufzuheben, macht eine Gesellschaft krank. Ja, rechts, was tun? Über Ethik reden, natürlich. Ich komme da später dann nochmal drauf. Vorbilder werden. Begründung für christliche Ethik liefern. Ich will zumindest diesen Punkt hier oben mal noch ein bisschen thematisieren, über Ethik reden. Es ist ja nicht so, dass wir keine Texte in der Schrift hätten. Ich habe vor einiger Zeit in einer größeren Gemeinde zu irgendeinem sexualethischen Thema gesprochen. Ach ja, ich habe einfach, sagen wir mal, ich glaube 11 oder 12 Thesen behandelt, die so einen Überblick geben über alle wesentlichen sexualethischen Positionen, die wir vertreten. Große Gemeinde, irgendwo in alten Bundesländern. Der Mann, der das eröffnet hat, sagt, ich wüsste nicht, dass wir überhaupt schon mal über so ein Thema hier gesprochen haben. Dann versteht ihr diese Distanz, ja? Wenn man jeden Tag in der Schule, im Fernsehen, ist dieses Thema omnipräsent. Sexualität. Und hier trifft man auf ein schwarzes Loch, wenn man in der Gemeinde ist und hört nichts dazu. Das Informationsmonopol hat der Bravo. Oder der Biolehrer. Im Aufklärungsunterricht. Und die Gemeinde tut so, als habe sie dazu nichts zu sagen. Und in Wirklichkeit ist es so, wenn irgendwer dazu überhaupt was sagen kann, dann sind es die, die Gottes Wort haben. Denn sie kennen den Willen des Schöpfers. Und das ist unverantwortlich. Ja, wir reden über viele Themen, die wenig relevant sind. Aber das, was irgendwie täglich sozusagen zur Gedankenwelt gehört, das kommt irgendwie sehr, sehr wenig vor. Gott sei Dank gibt es auf der Ebene der Jugendarbeit durchaus da allerhand gute Veranstaltungen, gute Themen, die angeboten werden und gehandelt, behandelt werden. Das ist schon mal ein Ausgleich. So, eine andere Ebene, die letzte, die ich hier ansprechen will, was auch unaufgebbar ist, individuelle Heiligung. Also das, was mit meinem Glauben zu tun hat. Also das, was ich glaube, relevante Auswirkungen in mir selbst hat, in meinem eigenen Leben. Persönliches, geistliches Leben. Ich habe mal ein Zitat, einfach mal ein Zitat von John Wesley hergeschrieben. Gott tut nichts, es sei denn als Antwort auf Gebet. Also es schiebt einfach dahin, dass ich mit meinem Herrn ein nahes Verhältnis habe, das sich auch ausdrückt, das in meinem Tagesrhythmus eine Spur hinterlässt. Da kann man sich auch als Ehepaar durchaus helfen. Ich habe früher, als ich als Maschinenbauer gearbeitet habe, wir haben in der Firma, in der ich war, sehr früh angefangen. 5:30 ging es immer los. Und ich war früh also nicht in der Lage, irgendwie gescheite Gedanken zu denken. Ich war erst richtig wach, als ich zum Bus gerannt bin. Also nichts mit Andacht und so weiter, das war früh nicht, war ich nicht in der Verfassung dazu. Aber dann, ich war auch relativ zeitig zu Hause wieder und dann hat meine Frau oft gesagt, so, kannst du dich jetzt erstmal zurückziehen und dann in einer halben Stunde trinken wir Kaffee. Ich hätte auch sofort Kaffee getrunken. Hätte ich ausgehalten. Aber da verdanke ich meiner Frau sehr viel, dass sie da einfach auch eine Zeit freigeräumt hat und sagt, zieh dich erstmal zurück. Da kann man sich wirklich gegenseitig auch eine Hilfe sein. So, Gefährdung von innen. Ich habe mal hier geschrieben, bezahlte Mitarbeiter können unter Umständen die Passivität der Laien. Wir sind alles Laien, Herr Förer. Aber ich meine damit Folgendes und ich rede mal von den Brüdergemeinden. Es gibt wenigstens 100 Brüdergemeinden inzwischen, die einen vollzeitlichen Mitarbeiter haben. Das heißt, der Kurs ist sehr eindeutig. Führt natürlich, also ich bin nicht prinzipiell dagegen, das will ich auch mal sagen, nicht keinesfalls prinzipiell dagegen, wenn das Menschen sind, die ein bestimmtes Dienstverständnis haben. Man kann sich als Vollzeitlicher unentbehrlich machen. Und man kann sich, wenn man daran arbeitet, sich selber überflüssig zu machen. Andere zu fördern, zu motivieren, zu bilden, in den Dienst einzuführen. Wenn das so Schwerpunkt vollzeitlicher Arbeit ist, dann habe ich viel Verständnis dafür. Einen Predigerdienst, der sozusagen ehemalige Mitarbeiter zu passiven Zuhörern macht, halte ich für eine Katastrophe. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist die, dass Leute sagen, also Mann, weißt du was der uns kostet? Also von dem wollen wir auch was haben. Da lehne ich mich zurück. Jetzt will ich mich bedienen lassen. Bei so viel Geld, was da man jede Woche, jeden Monat braucht. So. Oder Vertrauen auf Methoden bekommen. Gefährdung von außen. Zeitdruck, Trägheit, Hingabe an Medien und Hobbys. Es kann vieles zu furchtbar wichtig werden. Oder einfach, der Tag ist so voll. So voll. Wir haben bei uns schon seit vielen Jahren so ein bisschen Bibelleseplan bei uns in der Gemeinde. Das machen viele mit. 70, 80 Gewisser zumindest. Und da gibt es jede Woche nur 6 Tage, an denen es einen Text zu lesen gibt und Aufgaben. Das heißt, es gibt immer einen Sabbat. Und wenn ich also mal frage, ist das so angebracht, die sagen, bloß gut, dass es den Tag gibt. Es gibt immer irreguläre Tagesabläufe, in jeder Familie. Das heißt, es gibt irgendwie Druck und es gibt Dinge, die nicht regulär laufen. Und trotzdem muss man irgendwie daran arbeiten, dass das seinen guten Platz hat. Was tun? Hingabe, Heiligung. Nochmal ein Zitat von Bonhoeffer. Die Gemeinde Jesu braucht nicht glänzende Persönlichkeiten, sondern treue Diener Jesu und der Brüder. Das war das Letzte, was wir gemacht haben. Das sind so die Konstanten. Und jetzt reden wir über die Dinge, von denen ich meine, also es ist wieder subjektiv, ja, hier müssen wir reagieren. Ich habe hier nur noch mal ein kleines Beispiel, das ist mehr der Übergang, ja. Das soll einfach mal darstellen, man kann das auch in den biblischen Texten beobachten. Wie die Schreiber eben nicht an jeden Ort und in jeden Personenkreis die gleichen Texte schreiben, sondern sehr situationsbezogen. Und ich stelle hier einfach mal Korintherbriefe und den Hebräerbrief nebeneinander. Die Ethik des Kulturkreises. Korinth, ja, Hafenstadt, multikulturell, alle möglichen Religionen, aber vielfach Religionen mit durchaus auch ethische Vorstellungen, die weit von einer biblischen Norm entfernt liegen. Und es sind Leute zum Glauben gekommen, die wirklich nicht zur Elite der Stadt gehören, sondern ich habe ja geschrieben, zum Bodensatz der Gesellschaft. Also nicht viele Edle, schreibt Paulus, da sagt das sehr dezent. Das ist ein bisschen derber ausgedrückt hier. Und im Gegensatz die Hebräer, also Brief an die Hebräer, Christen, die jüdischen Hintergrund haben, die haben natürlich eine Ahnung von Gott, vom Gesetz. Die kennen die Gebote, die kennen die Vorstellungen von Ehe und Ehescheidung und viele andere Fragen. Das ist ihnen alles vertraut. Das heißt also, da kann man voraussetzen, dass die eine Menge Informationen haben, die, soweit es halt die Ethik betrifft, auch unverändert fortgesetzt wird. Wird einfach fortgeschrieben im Neuen Testament. So, und wenn man jetzt mal guckt, was steht im ersten Korintherbrief zu ethischen Fragen, und dann wird man ja gucken, fast kapitelweis wird das Thema behandelt, weil es unbedingt nötig ist. Also die Entfernung zwischen christlicher Ethik und korinthischer Ethik ist unendlich groß. Deshalb muss man davon sehr viel reden. Wenn das deckungsgleich ist, ja, muss man nicht so viel davon reden. Aber wo die Abstände groß sind, da muss man viel, viel, viel drüber reden. So, beim Brief an die Hebräer, die sowieso in einer bestimmten Welt leben im Kopf, die bestimmte Vorstellungen im Kopf haben, wie denn das ist mit Glauben und Leben. Wenn wir fragen, was schreibt er denn im Hebräerbrief zum Thema Ethik? Fast nichts. Also keine Ausführung, ist vielleicht ein bisschen zu knapp, aber es reduziert sich auf kleine Sätzchen, die da stehen. Im Verhältnis zum Schreiben an die Korinther ist das wirklich fast nichts. Weil die Situationen, in denen die Empfänger lebten, so anders waren. Das heißt also, wir müssen schon hingucken, mit welchen Menschen haben wir es zu tun? Was ist ihre Lebenswelt? Was verändert sich möglicherweise? Wie reagieren wir darauf? Und darüber reden wir jetzt. Ich habe auch 1, 2, 3, 4, 5 Folien, die ich beschreiben will. Immer so aufgebaut, was hat sich verändert? Was ist nach meinem Empfinden angebracht, darauf zu reagieren? Also ich beschreibe links immer das, wo ich diese Unterschiede wahrnehme. Manchmal Entwicklungen innerhalb wirklich gar nicht so langer Zeiträume. Also zunächst mal die Informationsvermittlung hat sich durch die Technik und die Medienkultur sehr verändert. Im Unterricht ist es anders geworden. Also als ich in die Schule ging, war der Unterricht üblicherweise ein eher frontaler. Ja, der Lehrer hat erzählt, Stoff vermittelt, dann Wiederholung oder was weiß ich. Die Methodik hat sich gravierend verändert. Sehr viele interaktive Elemente. Der Schüler muss also sehr viel selbst tun, entdecken. Es werden Entdeckungen vorbereitet, aber nicht alle geliefert. Und wer mal in die Kinder- und Jugendarbeit guckt und fragt, was wird denn dort vermittelt, dann wird merken, das kehrt dort wieder. Also eine Jugendstunde ist nicht immer dann gut, wenn jemand 45 Minuten am Stück redet, sondern wenn er irgendwie geschickt vermittelt, wie man aus einem Text ein Ergebnis gewinnt. Also das heißt, man bezieht den Hörer mit ein, dass er selber sozusagen die Botschaft findet und sie nicht nur hört. Das ist nicht bloß ein methodischer Unterschied, das ist auch ein Unterschied im Blick auf das Behalten. Also man behält durchaus ein bisschen mehr dauerhaft im Kopf, wenn man Entdeckungen selber macht, als wenn man die gleiche Entdeckung nur von einem anderen hört. So, nun habe ich mal zwei Konsequenzen hergeschrieben. Die eine Ebene gucke ich mal nach außen, Thema Evangelium weitergeben. Das Wort vom Kreuz haben wir. Oder 2. Korinther 5, wir haben das Wort von der Versöhnung. Das heißt, was wir glauben, muss gesagt werden. Es gibt kein wortloses Evangelium. Und es wird auch in Zukunft so bleiben. Es muss gesagt und erklärt werden. Aber es muss dem Rechnung tragen, dass wir es mit Menschen zu tun haben, deren Hörgewohnheiten anders geworden sind wie vor 30 Jahren. Wir sind manchmal als Christen auch ein wenig verwöhnt und haben es mit Leuten zu tun, die können ohne weiteres 40 Minuten am Stück dabei sein oder auch noch länger, konzentriert zuhören. Viele Leute in unserer Zeit können das nicht. Ich bin bei uns im Blaukreuzkreis in Kirchberg, Das sind natürlich auch nicht die, da ist jetzt auch nicht die Elite der Stadt, muss man auch schon auch sagen. Aber nach 10 Minuten, 15 Minuten maximal, sind die weg. Man muss sie zwischendrin schon immer zu einfangen und wiederholen. Das Hirn ist so klein geworden, also 10 Minuten am Stück einer Rede zuhören und versuchen, den Sinn zu verstehen, ist fast eine Überforderung. Und ich gehe immer mit Bibelschülern hin, jedes Jahr zwei nehme ich mit im Blaukreuzkreis, dass sie einfach mal sozusagen, also auf der einen Seite kennenlernen, wie schön das ist, dass sie nicht alles bloß Verbrecher. Man kann die Leute wirklich mögen. Die sind oft, also wenn erstmal ein bisschen eine Hemmschwelle überwunden ist, kann man die Leute mögen. Und alle schwärmen davon und sagen, das ist aber ein schöner Kreis. Aber sie müssen es lernen, sozusagen auf dieses Niveau runter, ihre Bibelschulandacht runter zu transformieren, auf Kindergartenniveau. Irgendwie ganz schlicht. Also man muss es irgendwie hörergerecht machen. Wie sage ich das? Und ich habe das ja gestern schon mal angedeutet. Es ist oft kein geschickter Weg, Menschen zu christlichen, als allererstes zu christlichen Veranstaltungen einzuladen. Ich versuche immer wieder, Leute dazu zu bringen, dass sie die Bibel aufschlagen. Und ich lese gerade so mit ein paar Nachbarn Bibel in großen Abständen. Wir treffen uns vielleicht alle zwei Monate. Und wir lesen ein bisschen durch die Urgeschichte, einfach mit ein paar Leuten aus der Nachbarschaft. Jetzt hat wieder eine Frau gesagt, sie würde auch gern mitmachen. Das ist doch, ich finde es richtig witzig, ja, wie Leute, mit denen wir seit 50 Jahren verkehren, auf einmal sagen, oh, ich habe keine Ahnung von der Bibel, ich würde sie auch gerne kennenlernen wollen. Und wir lesen einfach ab und zu ein bisschen. Und ich finde, es ist immer wunderschön, wenn Leute anfangen, Bibel aufzuschlagen und ich nehme sie mit und sage, was sagst du denn zu dem Vers? Och, sagt eine Frau letztens, was auf den ersten paar Seiten alles steht. Also, sozusagen über. Und wisst ihr, was mich auch überrascht hat? Da ist einer dabei, der hat ein ziemlich großes Autohaus. Also der weiß, was links und rechts und Geld und kein Geld ist. Und dann also Leute, die wirklich im Leben zurechtkommen, ja? Und dann sagt er, ich sage, wir müssen mal ein bisschen reden über das Thema Schöpfung. Könnt ihr euch das vorstellen, dass Gott die Welt, ich habe mich also auf lange Debatten vorbereitet. Und dann sagt er, das erscheint mir allemal logischer. So. Konzept zu Ende. Also, wo meine ganze Argumentation überflüssig war. Also, ich finde es einfach so schön, ja? Menschen mitzunehmen. Die Leute, der sagt selber von sich, pass mal auf, sagt er. Ich wäre bestimmt kein Mensch, der regelmäßig in die Kirche rennt. Ich sage, oh, musst du auch nicht. Aber Bibel lesen will er. Und er sagt, ne, bitteschön, nächste Woche treffen wir uns wieder. Also wir müssen gut überlegen, wie transportieren wir das? Und es gibt so viele Varianten. Wir sind manchmal bloß ein bisschen arm an Ideen. Und ich glaube auch, es gibt mehr Leute, die eigentlich nach dem Ewigen suchen, als sie lautstark vor sich hertragen. Man muss sie nur treffen. So, und das andere, das ist mehr nach innen. Die Frage nach effektiver Informationsvermittlung muss bedacht werden. Also, wir müssen wirklich überlegen, wie, ich plaudere mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, das ist immer schwierig, wenn alles aufgenommen wird. Unsere jungen Leute, wenn die in die Bibelstunde kommen, empfinden das als Abstieg, nicht als Verbesserung. Weil sie eher passiv da sind. Sie kommen aus einer Erfahrungskette, ja, immer selbstständig, eigenständig mit Bibelschule, mit Bibeltext arbeiten. Ziemlich anspruchsvoll, durchaus. Und dann sitzen sie abends da und da zieht sie in die Augen zu, sind einfach nur noch Zuhörer und nichts anderes mehr. Und sie sagen das nicht laut, aber leise. Eine Verbesserung ist das nicht. Und zwar nicht wegen der Inhalte, sondern wegen der Methodik. Die Methodik ist das Problem. Und wir müssen überlegen, wie können wir das fortsetzen, dass sie dass sie gewissermaßen in den Text selbst reinkriechen und ihn verstehen und Schlüsse ziehen und nicht nur sozusagen über das vorgesetzte Wort. Und da vollziehen sich dramatische Veränderungen auf diesem Gebiet der Informationsvermittlung. So, zweite Ebene. Ganz andere Ecke. Unsere Kultur, habe ich geschrieben, ist relativ familienfeindlich. Der Staat tut zwar allerhand, um ein paar Euro rauszurücken, wenn jemand ein drittes Kind kriegt oder was weiß ich. Trotzdem ist die Gesamtkultur nicht familienfreundlich. Kinder gelten als Karrierekiller, als Armutsrisiko Nummer eins, als Einschränkung, als Hindernis oder was weiß ich. Es gilt das Ideal, dass Kinder keinerlei, also daran, das liebt der Staat mehr als die wirkliche Anwesenheit von Kindern, Kinder dürfen keinerlei Einschränkungen der Erwerbsbiografie von Frauen sein. An diesem Ideal arbeitet man. So. Wie reagieren wir darauf? Ich fange mal mit etwas an, was hier nicht drauf steht. Gehört eigentlich drauf. Dass wir ganz positiv und wertschätzend von Mutterschaft und Erziehungsarbeit reden. Dass wir einfach in der Wortwahl also das ausdrücken, was die Gesellschaft nicht gewährt, nämlich eine Würdigung von Mutterschaft und Erziehungsarbeit. Und vieles, was hier steht, sehe ich, funktioniert. Lebt ja. Das ist einfach schön. Es ist einfach schön, wenn sozusagen von 10 bis 100 alles beisammen ist und miteinander im Gemeindehaus lebt und die Kleinen irgendwie noch betreut sind. Also familienfreundliche Abläufe, soziale Verantwortung. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wir müssen davon ausgehen, die soziale Schere klafft weit auseinander. Die Unterschiede werden gravierender. Ich war jetzt in Düsseldorf. Das ist eine Stadt, in der gibt es Geld ohne Ende. Und in der Gemeinde auch. Die reden von sechsstelligen Zahlen, wie wir von vierstelligen. Wirklich. Und die Unterschiede sind ziemlich heftig. Und ich habe gelegentlich den Eindruck, wir müssen wieder, oder andersrum, der Staat hat in den letzten Jahrzehnten den Eindruck vermittelt, dass er sich um alle sozialen Unterschiede kümmert und sie ausgleicht. Kann er natürlich nicht. Oder er kann es nur mit Einschränkungen. Und gelegentlich müssen wir überlegen, was können wir innergemeindlich tun, ich rede nicht der Gleichheit das Wort, aber auch Finanzschwächeren dies oder jenes zu ermöglichen, was sie sich mit eigenen Mitteln nicht leisten könnten. Also Stichwort Familienfreizeit. Wir haben Familien in der Gemeinde, für die ist es nicht möglich, einfach aus finanziellen Gründen, zu so einer Woche zu fahren. Darf es daran scheitern, an ihren Mitteln, dass sie das nicht können? Denn sowas kann der ganzen Familie gut tun, den Kindern und den Eltern auch. Und dies betrifft, die tragen das ja meistens nicht vor sich her und sagen, damit ihr alle wisst, wir haben wenig Geld. Ja, das sind die wenigsten. Und die das so sagen, die haben es meistens eigentlich. Und also von daher braucht es auch ein bisschen Fingerspitzengefühl. Die es wirklich brauchen, die schreien das meistens nicht so laut raus. Wir haben ein Ehepaar in der Gemeinde, denen geht es richtig gut. Überdurchschnittlich gut. Sie hatten viele Jahre an der Ostsee ein Ferienhaus und haben das Familien mit mehreren Kindern kostenfrei zur Verfügung gestellt. Fand ich ganz toll. Da ist jetzt kein Bargeld geflossen, aber sie haben ihnen einfach eine Möglichkeit eröffnet, die sie sonst als Familie nicht hätten machen können. Das gehört in diese Kategorie. Das lässt sich auch nicht alles als Gemeinde organisieren. Ja, da braucht es auch einfach Leute, die einen Blick dafür haben und die vielleicht auch Möglichkeiten haben, an irgendeiner Stelle da was Gutes zu tun. Aber einfach auch den Gedanken zu haben, wir sind durchaus ein Organismus und es gibt eine Verantwortung und es ist in dieser Zeit nicht immer leicht, Kinder zu haben und ins Leben zu begleiten. Und deshalb, also Stichwort soziale Verantwortung, auch dass es in unseren Verkündigungen vorkommt, pro Ehe, Familie, Verbindlichkeit und so weiter. Investitionen in Jugend- und Kinderarbeit. Viel Kraft und Geist und Liebe und durchaus auch Geld reinstecken. Und der letzte Punkt, da will ich mal noch 2-3 Worte verlieren. Unterstützung bei der Erziehung von Teenagern. Dass alle Eltern wissen, 14, 15, 16, 18-jährige Kinder sind dabei, sich abzunabeln und möglicherweise sind auf einmal die eigenen Eltern nicht mehr die ersten Ansprechpartner. Und das Verhältnis zu einem Jugendmitarbeiter oder zu anderen Eltern ist näher oder man sagt Dinge, die würde man den eigenen Eltern gar nicht sagen, aber man erzählt sie anderen Leuten, in der Jugendstunde, ja, oder in einer anderen Familie. Das spricht nicht unbedingt gegen die Teenies, das ist einfach so. Sie müssen sich auch abnabeln. Aber es ist ja ein hochkomplexes Alter mit vielen Weichenstellungen und vielen Gefährdungen. Und ich weiß nicht, wie das euch geht. Ich könnte aus unserer Gemeinde sofort 2 Hände voll Namen aufzählen von jungen Leuten, die irgendwie die Kurve nicht gekriegt haben und nicht so unterwegs sind im Glauben, wie sich das die Eltern wünschen. Und ich habe das hier mal hergeschrieben, Unterstützung bei der Erziehung von Teenagern. Da empfinde ich Gemeinde, um es mal ganz positiv auszudrücken, als eine Art Erziehungskoalition. Ich bin nicht nur verantwortlich für meine Kinder. Wir haben auch Kinder mit von anderen Eltern in Urlaub genommen, wo die eigenen Eltern keinen Zugang haben. Aber wir konnten noch ein paar Sätze sagen. Und so eine Denkweise wünschte ich mir, dass wir gewissermaßen gemeinsam kämpfen, dass unsere Kinder diese verrückten Jahre überstehen und beim Herrn bleiben. Und dass Familien nicht nur den Eindruck haben, das sind wir stehen hier allein, sondern dass man den Eindruck haben kann, das tragen wir gemeinsam. Das heißt natürlich auch, man braucht eine Atmosphäre, wo man das auch mal sagen kann. Ich habe Sorge um meine Tochter und meinen Sohn. Das ist natürlich nichts vom Marktplatz, sowas muss man auch sehr vertraulich behandeln. Wir haben letztens, zwischen Weihnachten und Neujahr, haben wir so einen Tag gehabt, machen wir immer so einen Klausurtag in der Brüderstunde. Und irgendwie kamen wir drauf und kamen auf solche Kandidaten hier. Ja, die alle, wir haben einfach mal, ich weiß gar nicht, wie wir drauf kamen, es war gar nicht geplant, einfach alle eingesammelt, die uns eingefallen sind und haben dann eine Gebetszeit gehabt für jedes dieser Kinder. Weil das unsere Kinder sind. Ich habe eine ganz nette Erinnerung an den Anfang meines vollzeitlichen Dienstes. Ich war mal in Auerbach im Vogtland. Da hat ein alter Bruder noch gelebt. Ich weiß gar nicht, wie er richtig hieß. Man sagte nur Vater Löwe. Also Familienname Löwe. Und ich weiß gar nicht, wie er richtig hieß. Und sie waren kinderlos. Und irgendwie in der Pause rede ich mit ihm und dann stößt er mich so an und sagt, hier, das sind alles meine Kinder. Das hat mir gefallen. Er hat selber keine, aber sagt, alles meine Kinder. Also das drückt was aus von einer inneren Haltung. Das meine ich damit. Ja, dass irgendwie ein Empfinden von Verantwortung gibt. Das ist, also dass ich mitleiden kann, wenn es an einer anderen Familie gar nicht so läuft mit Kindern, wie wir uns das wünschen. Das ist ein wirklich schwieriges Feld. Und dass es da irgendwie eine Koalition der Miterzieher gibt, die irgendwie sich mit dahinter stellen. Also die Kinder ist nicht, die Kultur ist nicht nur familienfeindlich, sie ist natürlich zusätzlich auch noch glaubensfeindlich. Ja. So, dritte Ebene. Oh, bis schon 10 Minuten. Die Belastung von Arbeitnehmern und Arbeitgebern ist erheblich. Ja, da hat sich auch manches geändert. Körperlich, zeitlich, psychisch. Wir hatten eine Reihe Leute bei uns in der Gemeinde in der DDR-Zeit. Wenn eine Beerdigung war, der Chor hat gesungen, dann haben wir auf Arbeit gesagt, ich bin mal eine halbe Stunde weg, wir singen mal schnell ein Lied hier und dann komme ich wieder. So, das geht jetzt eher selten. Es sei denn, du bist der Chef. Dann kannst du das auch noch machen. Aber die Dinge sind strenger, sie sind verbindlicher, sie sind durchdeklinierter. Arbeitgeber wissen es natürlich auch, wie man eine Zitrone ausquetscht. Und so fühlen sich auch manche Arbeitnehmer, wenn sie nach Hause kommen. Wir haben Männer, die sagen, wenn ich so, wie ich von Arbeit komme, mich in die Bibelstunde setze, schlafe ich noch 10 Minuten ein. Ich muss erstmal irgendwie ein bisschen mein Hirn ausschütteln. Also das ist anders als vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren. Das ist wirklich anders. Und wir müssen darauf reagieren. Das erste ist, oben das Modell allgemeines Priestertum konsequent umsetzen. Das heißt also nichts anderes, als die Aufgaben auf viele Schultern zu verteilen, damit nicht zu viel auf einzelnen Leuten sitzt. Das macht natürlich auch Arbeit. Und es macht am Anfang manchmal mehr Arbeit, als wenn man Dinge selber machen würde. Aber langfristig führt daran kein Weg vorbei. Und das gehört dazu den Schätzen unseres Genpools als Brüdergemeinden. Diese Entdeckung des allgemeinen Priestertums. Alle Männer und Frauen, jeder Einzelne, hat von Gott Gaben, die dem Wohl der ganzen Gemeinde dienen. Und diese Schätze zu heben und anzuwenden, das ist zwar eine schwierige Sache, aber sie ist allemal lohnend. Es liegt nicht an Gott, wenn eine Gemeinde den Eindruck hat, wir sind ein bisschen arm dran. Es liegt an den Gabenträgern, die sie nicht einsetzen. Und da habe ich hier noch einen Punkt stehen, alle Gemeindeveranstaltungen außer Sonntag, und nicht mal das stimmt, sind nur für einen Teil erreichbar. Vielleicht sind eines Tages alternative Modelle erforderlich. Ich habe letztens für eine Wochenveranstaltung, also wir treffen uns normalerweise im Bibelstundenraum und an dem Abend war irgendwas anderes. Wir sind in den Saal gegangen, brauchten Verstärkeranlage und das war relativ kurzfristig und wir haben 5 Leute, die für die Technik verantwortlich sind. So, ich habe die nacheinander angerufen, wollte mich einfach vergewissern, dass jemand da ist. Der eine sagt, ich bin heute nicht, meine Frau liegt im Krankenhaus, ich besuche die noch. Der andere ist Student, der sagt, ich bin noch an der Hochschule, ich bin noch nicht zurück, 7:30. So, von den 5 war einer übrig, der an dem Abend überhaupt da war. 4 waren beruflich noch auf Achse. Und das haben die sich nicht gesucht. So, das ist einfach Gegebenheit, die einfach am Werk war. Das heißt also, die Zahl der Leute, die auch bis weit in den Abend oder auch am Sonntag blockiert sind, die sind groß. Es sei denn, man hat eine Gemeinde mit vielen Senioren, dann beruhigt sich wieder manches. Aber im Berufsleben, das ist oft so ungeordnet, manchmal auch so unberechenbar. Und Sonntag, wir haben viele Krankenschwestern bei uns in der Gemeinde. Nur, die sind auch jeden zweiten Sonntag dran, im Durchschnitt. Da ist nicht mal der Sonntag. Wir haben Männer, die arbeiten im Metallbau mit rollender Woche. Da ist der Sonntag auch kein Sonntag. Also, nun kann man sagen, was machen wir denn da? Wir werden nachdenken müssen, wie wir diesen unregelmäßigen Lebensrhythmus, wie wir dem entsprechen können und sie trotzdem irgendwie in die Nähe des Wortes bringen. Also da werden wir mit manchen Dingen noch zu tun haben, damit Geschwister den Anschluss nicht verlieren. Eine andere Ebene ist das, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, ethischer Pluralismus. Der hat ja auch eine beeinflussende Wucht. Und ich habe mal ein paar Dinge hergeschrieben. Wenn wir die Schrift lesen, dann beobachten wir, dass Gebote gegeben werden, üblicherweise ohne Begründung. Du sollst nicht Ehe brechen, ja? Steht da. Das heißt, wenn Gott nicht sich genötigt fühlt, eine Begründung zu liefern, heißt das noch lange nicht, dass dieses Gebot keinen Sinn hat. Sie haben alles Sinn. Und die Kunst durchaus auch des Verkündigers ist, den Sinn von Ordnungen darzulegen. Ich habe das gemerkt, gerade auch in der Jugendarbeit, manche ethischen Dinge sind sehr unüblich. Also sie entsprechen nicht dem, was in der Gesellschaft momentan bevorzugt wird. Wenn man aber erstens darlegen kann, dass es eine klare biblische Botschaft ist und nicht die Meinung der Großeltern, und b, ihre Sinnhaftigkeit darstellen kann, dass es durchaus eine ganz große Offenheit gibt, auch etwas hören zu wollen, was nicht gerade populär ist. Und es lässt sich erklären, also gerade der Bereich der Sexualität, da lässt sich so schön und auch ziemlich leicht erklären, dass das, was die Schrift sagt, sehr viel Sinn hat. Sehr viel Sinn. Eine andere Ebene ist der Bereich der Ehe, dem Schutz der Ehe besondere Aufmerksamkeit widmen. Ehe ist eine gefährdete Einrichtung. Und das Thema Scheidung macht um unsere Gemeinden keinen Bogen. Leider nicht. Und auch hier gilt es, wie sehr früh präventiv zu arbeiten. Viel zu tun für den Schutz von Ehen. Wir haben, als ich jung verheiratet war, 2-3 Jahre verheiratet war, haben wir damals einen Ehekreis angefangen. Ging vielleicht 10 Jahre, 15 Jahre. Diese Ehepaare sind heute die Träger des Gemeindelebens. Und alle reden noch von, das war eine gute Zeit. Wir sind auch gemeinsam weggefahren, hatten alle, was weiß ich, 2-3-4 kleine Kinder und haben über Themen gesprochen, die uns als Ehepaare interessiert haben. Das ist wirklich ein wichtiges Arbeitsfeld. Ehepaare, Familien zu stützen und zu stärken und zu fördern und sie in den speziellen Fragestellungen, die sie haben, auch zu unterstützen. Und zu dem ganzen Thema gehört natürlich auch, Sünde als Sünde zu benennen, auch wenn das quer im gesellschaftlichen Mainstream ist. Scheidung, außereheliche Sexualkontakte, praktizierte Homosexualität. Das ist falsch. Das ist Sünde und kann nicht harmloser bezeichnet werden. Also wir werden nicht, um irgendwelchen Leuten da ein bisschen entgegenzukommen, so tun, als sei das alles doch tolerierbar am Ende. Es ist Sünde. Und ich habe hier nochmal drüben Kerntugenden fördern. Ich weiß nicht, wer sich schon mal befasst hat mit den Kardinaltugenden. Ist eher eigentlich eine bei den katholischen Denkern angesiedelt. Aber es geht dabei um die Frage, wenn man, wie beim Farbdrucker, ja? Also mit drei Farben kann man, wenn sie entsprechend gemischt sind, jede denkbare Farbnuance darstellen. Und man geht bei der Ethik sozusagen umgedreht die Frage, kann man gewissermaßen unter den 1000 Tugenden, die irgendwie erstrebenswert sind, sozusagen, kann man etwas reduzieren auf Kerntugenden, aus denen sich alle anderen ableiten lassen. So wie die vielen Farben von den drei Grundfarben im Drucker. Die Ergebnisse sind nicht ganz gleich, aber man kommt immer wieder auf diese Tugenden. Das ist jetzt ein bisschen knapp, aber das ist durchaus reizvoll, über diese Dinge mal nachzudenken. Gerechtigkeit, Klugheit, Maß und Tapferkeit. sind so die Kerntugenden. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Die stehen nur mal hier. So, letzte Folie. Eine andere große Veränderung in unserer Gesellschaft sind diese beiden Pakete. Beziehungsarmut und Reizüberflutung. Ich war kürzlich mit meiner Frau in Schlema, in diesem Kurbad. Und wir haben hinterher da noch was gegessen. Am Tisch nebenan saßen vier junge Damen. Die sind auch gemeinsam ins Bad gegangen. Und dann haben sie gemeinsam was gegessen. Und dann haben sie bestellt. Und dann hat jede ihr Smartphone rausgezogen. Und dann saßen die da und haben rumgefingert. Saßen zu viert am Tisch, die haben keinen Satz geredet. Sind gemeinsam weggegangen. Vielleicht haben sie sich gegenseitig geschrieben. Ich weiß nicht, das könnte ja noch sein. Aber okay. Versteht ihr? Also, sie twittern mit aller Welt. Aber der Mensch, der auf der anderen Tischseite sitzt, kein Satz. Verrückt. In der ganzen Zeit, wo sie saßen und auf das Essen gewartet haben, haben sie mit ihren Dingen rumhantiert. Man sitzt mit drei Menschen am Tisch und hat doch keinen einzigen. Das haben wir natürlich jetzt, ich habe das mal so ein bisschen sortiert, nach innen. Die Neigung zum Rückzug ins Private. Also Beziehungsarmut, ja, ist auch in Gemeinden zu finden. Und ich habe hier stehen, wir wollen ideenreich Gemeinschaft fördern. Also so ein Wochenende wie hier ist ausgesprochen hilfreich. Eine Frau in unserer Gemeinde hat in der Adventszeit eine lange Schnur aufgehängt mit Streichholzschachteln dran. Und in diesen Streichholzschachteln waren Namen drin, die man sich ziehen konnte. Von Leuten, vorwiegend von Eltern aus der Gemeinde, die etwa selten oder nicht mehr zur Gemeinde kommen könnte. Und man konnte einen Namen ziehen, um den zu besuchen. Damit keiner vergessen ist. Und dann waren noch ein paar dran und sie hat so lange genervt, bis alle weg waren. Also einfach eine Idee, um zueinander zu führen. Wir haben eine Tendenz, uns mit uns selber zu beschäftigen. Uns zurückzuziehen ins Private. Wir hätten Zeit für einen Besuch und machen ihn trotzdem nicht. Gucken Fernsehen an und machen dies oder was weiß ich. Also man ist mit sich selber durchaus zufrieden. Ich bin auch so ein Typ, ich kann mit mir lange alleine zurecht. Also ich halte lange mit mir selbst aus. Und brauche da niemand, der mich da stört eigentlich. Und ich nötige mich, ja, ich fahre irgendwo hin und besuche nochmal eine Schwester, die in Chemnitz hier im Krankenhaus liegt. Das ist nicht meine Neigung. Ich tue es, weil ich weiß, es ist richtig. Also, Beziehungsarmut, das sind nicht bloß die anderen, ja, die dafür anfällig sind, das sind wir auch. Wir können mitten in der Gemeinde sitzen und ich will das nochmal sagen, eine Stunde nebeneinander sitzen und auf den gleichen Predigern hören, heißt noch nicht, dass man Gemeinschaft hat. Das ist ein Irrtum. Eine Stunde nebeneinander sitzen heißt noch nicht Gemeinschaft haben. Und nach außen. Die meisten Menschen, die sich bekehren, haben Christen als Freunde. Wir haben demnächst Taufe. Und bei manchen Leuten kann man einen daneben stellen. Oder zwei, oder eine Familie, oder was auch immer. Die ihnen auf dem Weg zum Glauben sozusagen der Mensch waren, der sie begleitet hat. Es gibt überhaupt keinen, jedenfalls bei uns nicht, der am Ende in der Gemeinde landet und einfach da ist, ohne dass jemand sozusagen ihn auf dem Weg zum Glauben irgendwie gefördert und begleitet hat. Ich kenne keinen einzigen, der einfach so von alleine da war. Ich sage, ich habe mich bekehrt und jetzt bin ich hier. Ich kenne keinen. Und es hat mit, weil man ist, also Menschen, die, von denen man merkt, sie interessieren sich für mich als Mensch, die sind selten in dieser Welt. Als Kunde, ja, da wird man auch umworben und bedient. Aber als Mensch, von dem man jetzt keinen finanziellen Vorteil erwartet, das ist durchaus was Seltenes. Und es gibt natürlich auch viel Misstrauen. Und Christen, ja, die sozusagen diese Hürde überschreiten und in die Nähe von Menschen kommen, wirklich Interesse leben. Wir haben zwei Leute in der Gemeinde, die machen so Hospizarbeit. Die kann man also rufen, wenn man Pflege eines Angehörigen nicht mehr ganz gut alleine hinkriegt. Es ist unglaublich, was dort nebenbei an menschlicher Nähe aufgebaut wird zu den Angehörigen. Also es gibt durchaus Wege, ganz dicht an Menschen heranzukommen. Ich bin am Ende meiner Rede. Wir haben zwei große Blickwinkel. Auf der einen Seite, wir wollen stockkonservativ sein und Dinge bewahren und schützen, die wir verteidigen müssen, weil sie uns geboten sind, weil sie die Grundlage sind, die in Christus gelegt ist. Und wir wollen auf der anderen Seite wachsam hingucken, wo müssen wir uns bewegen, wo müssen wir auch unsere Handlungsabläufe im Gemeindeleben, wo müssen die möglicherweise modifiziert werden, um den veränderten Verhältnissen gerecht zu werden, in denen wir leben. Es geht also darum, die eine konstante Botschaft in die veränderte Welt und den Menschen, der in dieser Welt lebt, zu bringen. Und deshalb stehen wir als Gemeinde vor dieser Herausforderung, die beiden Dinge beieinander zu halten, das Richtige beizubehalten und das Richtige zu bewegen, flexibel zu sein.